Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Silvio Berlusconi gewinnt eine Abstimmung, vielleicht die letzte. Einschätzungen zur akuten Regierungskrise in Italien. Dann, die Ostsee-Pipeline ist eröffnet. Doch braucht es sie überhaupt?
Ich denke, aus heutiger Sicht würde man das nicht mehr angehen. Vielleicht geht dieses Ostsee-Pipeline-Projekt als das letzte Großprojekt in die Geschichte des europäischen Erdgasnetzes ein.
Außerdem, die Credit Suisse warnt amerikanische Kunden und Ungarns Kulturszene fühlt sich vereinnahmt von der Politik. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Philipp Bürkler mit den Nachrichten.
Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi hat die mit Spannung erwartete Abstimmung über das Budget gewonnen. Die absolute Mehrheit hat er aber verfehlt. Nur 308 Abgeordnete stimmten dafür und 321 enthielten sich. Damit hat Berlusconi im Parlament keine Mehrheit mehr. Berlusconi hat sich inzwischen mit mehreren Ministern zur Beratung zurückgezogen. Danach will er bekannt geben, wie es weitergehen soll. Die Opposition verlangte unmittelbar nach der Abstimmung, dass der Ministerpräsident seine Niederlage eingestehe. Der Druck auf Berlusconi hatte sich bereits vor der Abstimmung weiter verstärkt. Auch sein engster Verbündeter Umberto Bossi von der Lega Nord forderte nämlich seinen Rücktritt. In Griechenland ist weiterhin unklar, wie die Übergangsregierung aussehen wird und vor allem, wer sie anführen wird. Sozialisten und Konservative konnten sich bis jetzt nicht auf einen gemeinsamen Namen einigen. Der abtretende Ministerpräsident Giorgos Papandreou äußerte sich an einer Kabinettssitzung überzeugt, dass ein neuer Regierungschef noch heute benannt wird. Als Favorit für Papandreous Nachfolge wird der frühere EZB-Vizepräsident Lukas Papademos gehandelt. Dieser hat laut griechischen Medienberichten allerdings mehr Vollmachten verlangt als Papandreou und der konservative Oppositionsführer Antonis Samaras ihm zugestehen wollten. Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands ist eine Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland in Betrieb genommen worden. Der Bau der 1200 Kilometer langen Verbindung kostete umgerechnet fast 10 Milliarden Franken. Am Festakt nahmen nicht nur der russische Präsident Medvedev und die deutsche Kanzlerin Merkel teil, auch der französische Premier Fillon und der holländische Regierungschef Rutte reisten an. Die Credit Suisse hat einem Teil ihrer amerikanischen Kunden einen Brief geschickt. Darin bereitet sie die Kunden darauf vor, dass Kontodaten an die US-Steuerbehörden weitergegeben werden könnten. Hintergrund ist ein Amtshilfegesuch der USA an die Schweiz vom vergangenen Juli. Die eidgenössische Steuerverwaltung wird aufgrund des Steuerabkommens mit den USA entscheiden, ob die CS-Daten übergeben werden können. Im Brief schlägt die Schweizer Grossbank ihren Amerikakunden vor, die Weitergabe der Bankdaten zu akzeptieren oder sie juristisch anzufechten. Die CS betont, dass sie selbst gar keinen Ermessensspielraum hat und auf Anweisung der eidgenössischen Steuerbehörde handelt. In der Schweiz begeht nach wie vor jede verurteilte Person innerhalb eines Jahres eine neue Straftat. Die Quote hat sich laut den Statistikern des Bundes nicht erhöht, trotz Änderungen im Gesetzbuch. 2007 wurden anstelle von bedingten Freiheitsstrafen bedingte Geldstrafen eingeführt, ebenso die Möglichkeit, Täter zu gemeinnütziger Arbeit zu verurteilen. In der Öffentlichkeit wurden daraufhin Befürchtungen laut, die neuen Strafen würden zu wenig abschrecken. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat die Linksaktivistin Andrea Stauffacher zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von 17 Monaten verurteilt. Die Anklage hatte 4,5 Jahre beantragt. Im Verfahren ging es um 5 Sprengstoffanschläge und um einen Brandanschlag. Dabei gab es Sachschaden, aber Personen wurden nicht verletzt. Andrea Stauffacher sagte nach der Urteilsverkündung, mit dem Urteil sollten politische Aktivisten abgeschreckt werden. Sie werde aber weiterkämpfen. Beim Gerichtsgebäude demonstrierten etwa 30 Personen gegen die Verurteilung. In den Schweizer Berggebieten kostet die Milchproduktion bis zu 85% mehr als in vergleichbaren Betrieben Österreich. Das ergibt eine Untersuchung von Agroscope, der Forschungsanstalt des Bundes. Die Löhne, die Landpreise und die Futterkosten seien in der Schweiz deutlich höher, begründen die Forscher. Agroscope sieht zwei Maßnahmen, mit denen die Schweizer Bergbauern ihre Milch günstiger produzieren könnten. Einerseits, indem sie ihre Kühe noch mehr auf den Weiden grasen lassen würden und andererseits, indem sie teure Maschinen gemeinsam nutzten. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 5.683 Punkten, ein Plus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.026 Punkten, hier ein Minus von 0,4%. Der Euro wird zu 1.2361 gehandelt und der Dollar zu 89,66 €. Das Wetter. Im Norden liegt morgen verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Am Nachmittag lockert der Hochnebel zwar stellenweise auf, dafür steigt er gegen 1200 Meter an und breitet sich in die Alpentäler aus. Im Süden lässt der Regen der Nacht nach, morgen Vormittag lockern die Wolken auf und es wird zunehmend sonnig. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf 10 bis 15 Grad. Am Donnerstag geht es mit Hochnebel über dem Mittelland weiter, die Obergrenze sinkt auf etwa 800 Meter. Sonst gibt es viel Sonnenschein und kaum Wolken am Himmel. Die Temperatur steigt, je nach Sonnenschein, auf 8 bis 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Silvio Berlusconi gewinnt die Abstimmung, aber verliert die Mehrheit. Gerhard Schröder freut sich, seine direkte Pipeline zu Putin ist gebaut.
Es hat eine doppelte Bedeutung. Einmal eine energiepolitische, weil Versorgungssicherheit wirklich zu gewährleisten ist mit dieser neuen Pipeline. Es ist aber auch ein Meilenstein im europäisch-russischen Verhältnis, also eine politische Angelegenheit von erhöhter Bedeutung.
Dann Steuerstreit. Sollten jetzt die Banken das Bankgeheimnis brechen? Kuscheljustiz gibt es nicht, sagen die Statistiker. Und gedoppt wird nicht nur im Sport, sondern auch im Büro.
Beim letzten Arbeitsplatz ist halt dort innen sehr viel konsumiert worden. Von den höchsten Chefen weg bis zu den Tiefen, alle haben fast konsumiert drin.
Außerdem Dienst am Vaterland, Ungarns Kulturszene im Würgegriff der Politik und Kamele als Kapitalanlage. Besuch auf dem Markt in der indischen Wüstenstadt Pushkar. Die italienische Staatsrechnung fürs letzte Jahr hat also nun den Segen der Abgeordneten. Und doch, Massimo Agostinis in Rom, hat Berlusconi keine Mehrheit mehr im Parlament. Wie geht das zusammen?
Nun, 308 Abgeordnete haben für das Haushaltsgesetz gestimmt und 321 haben keine Stimme abgegeben. Von diesen 321 Parlamentariern weiß man von jedem Einzelnen, dass er Nein gesagt hätte. Das hat man aber nicht gemacht heute.
Und wieso haben die Chance nicht genutzt und Berlusconi klar das Vertrauen entzogen?
Die 321 sind alles Vertreter der Opposition plus noch ein paar Abtrünnige von Silvio Berlusconis Popolo della Libertà. Sie wollten verhindern, dass sie das Haushaltsgesetz zum Scheitern bringen, weil das dazu geführt hätte, dass die Finanzmärkte noch mehr über Italien hergefallen wären. Und es hätte Berlusconi auch das Argument gegeben, seht her, die Opposition ist gegen ein harmloses Haushaltsgesetz, nur um mir zu schaden. Dabei setzen sie Italien aufs Spiel und tun es quasi den Finanzmärkten opfern.
Mittlerweile haben ihm offenbar auch seine wichtigsten politischen Verbündeten zum Rücktritt geraten, lesen wir.
Ja, schon am Wochenende hat es angefangen. Gianni Letta, das ist die rechte Hand, ein langjähriger Gefährte von Silvio Berlusconi, und Angelino Alfano, das ist der Parteikoordinator von Berlusconis Partei Popolo della Libertà. Sie haben beide Silvio Berlusconi gedrängt, zurückzutreten. Heute Nachmittag hat sich nun auch Umberto Bossi, der Chef der Lega Nord und Koalitionspartner, dazugesellt. Also der Druck innerhalb der ganzen Koalition auf Berlusconi ist sehr stark geworden.
Und jetzt, heute Abend, wo stehen wir? Wie soll das weitergehen?
Eben erst lanciert ANSA, die italienische Nachrichtenagentur, dass Silvio Berlusconi in einer Viertelstunde zu Staatspräsident Giorgio Napolitano gehen wird. Er hat aber schon ausgeschlossen, Silvio Berlusconi, dass er zurücktreten werde. Es gehe nur um die Erörterung der Situation. Nun muss man allerdings bedenken, dass dieses Haushaltsgesetz, das ist vor kurzem schon einmal gescheitert. Und eigentlich sieht die Verfassung vor, dass eine Regierung dann zurücktreten müsste. Es hat auch schon verschiedene Regierungen in der Vergangenheit gegeben, die dann zurückgetreten sind. Berlusconi aber, wie so häufig, hat das irgendwie umgangen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Berlusconi sich dem nun verweigern kann.
Und doch, Berlusconi, sagen Sie, schließt Rücktritt aus. Welche Szenarien sind denn nun im Raum?
Man geht allgemein davon aus, dass es zu einem großen Tauziehen kommen wird zwischen Staatspräsident Giorgio Napolitano und Berlusconi. Der Staatspräsident möchte nämlich eine technische Regierung, das heißt mit der jetzigen Regierung drin, ohne Berlusconi, mit vielleicht auch Unterstützung der Opposition oder Teilen davon, mit dem neuen Chef, beispielsweise Mario Monti wird hier genannt, der war EU-Kommissar und genießt das Vertrauen der Finanzmärkte. Und diese technische Regierung sollte dann ein Wahlgesetz, ein neues verabschieden und die Reformen, welche von den Finanzmärkten gefordert sind, schnellstmöglich umsetzen. Berlusconi indes will das überhaupt nicht. Er möchte sofortige Neuwahlen, weil wenn es ein neues Wahlgesetz geben würde, wäre er weg vom Fenster. Mit dem aktuellen könnte er immer noch eine gewisse Rolle spielen. Und man darf nicht vergessen, Berlusconi, er hat immer noch Justizverfahren am Hals, welche sofort losgehen, sobald er den Schutz, den Immunitätsschutz nicht mehr hat, den er als Premier genießen kann.
Seine Gegner heute in der Abstimmung, die sich enthalten haben, die wollten die Finanzmärkte beruhigen mit ihrem Signal, sagten sie. Aber diese Finanzmärkte sind trotzdem außer sich heute.
Ja, also die Börse von Mailand ist heute zusammengekracht. Die Zinsen für Italiens Rekorddefizit ist massiv angestiegen. Die Antwort der internationalen Finanzmärkte ist ganz klar, Berlusconi muss weg, sofort.
Besten Dank für diese Einschätzungen, Massimo Agostinis in Rom. Dicke Post für einen Teil der US-Kunden der Credit Suisse. In einem Brief warnt die Schweizer Grossbank ihre Kunden in den USA, ihre Bankdaten könnten schon bald an die US-Steuerbehörde ausgeliefert werden. Derzeit prüft die eidgenössische Steuerverwaltung ein Amtshilfegesuch aus den USA, in dem es um Steuerbetrug geht. Thomas Oberer.
Die Credit Suisse schlägt einem Teil ihrer US-Kunden zwei Möglichkeiten vor. Entweder sie stimmen der Auslieferung ihrer Daten an die US-Steuerbehörde IRS zu oder sie sollen sich einen Anwalt nehmen und die Aushändigung ihrer Kundendaten juristisch anfechten. Bei den betroffenen Bankkunden geht es gemäß dem Brief der Credit Suisse um US-Bürger, deren Vermögen nicht direkt von der CS verwaltet wird, sondern via eine zwischengeschaltete sogenannte Schweizer Domizilgesellschaft gehalten wird. Ein solches Verhaltensmuster ist der US-Steuerbehörde suspekt. Sie vermutet Steuerbetrug. In solchen Fällen lässt die US-Steuerbehörde IRS nicht locker. In den letzten Wochen ist bei der eidgenössischen Steuerverwaltung in Bern ein entsprechendes Amtshilfegesuch eingegangen. Über den Umfang und den Inhalt des Gesuchs macht die Steuerverwaltung keine Angaben. Klar ist, das Gesuch beruht auf dem aktuell gültigen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und den USA aus dem Jahre 1996. Demnach muss die Schweiz Daten von US-Bürgern ausliefern, denen Steuerbetrug vorgeworfen wird. In leichteren Fällen wie Steuerhinterziehung darf die Schweiz bisher keine Daten übergeben. Ein neues Doppelbesteuerungsabkommen, das auch leichtere Fälle einbezieht, ist noch nicht in Kraft. Ob und welche Daten geliefert werden, entscheidet die Steuerverwaltung nach eingehender Prüfung der eingegangenen Kundendaten. Trifft der Verdacht zu, wird eine Verfügung erstellt und die Daten an die US-Steuerbehörden geliefert. Im Visier der USA ist aber nicht nur die Credit Suisse. Mindestens 11 Schweizer Banken droht derzeit Ungemach, darunter Julius Baer, die Zürcher und die Basler Kantonalbank. Die Credit Suisse hat vorsorglich schon einmal eine Rückstellung von 300 Millionen Franken vorgenommen, um eine allfällige Buße bezahlen zu können.
Die amerikanischen Steuerbehörden setzen also Druck auf die Schweizer Banken und drohen notfalls mit Klagen. Sollten sie nicht an die Daten amerikanischer Steuersünder herankommen? Das Problem, diese Kundendaten unterliegen dem Schweizer Bankgeheimnis. Deshalb verweist der Bund auf den offiziellen Weg der Amtshilfe, wie sie das Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA vorsieht. Doch nicht alle Experten glauben, dass dies die richtige Lösung ist.
Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz schlägt einen unkonventionellen Weg vor. Tobias Fessler.
Was Peter V. Kunz vorschlägt, ist eigentlich illegal. Die betroffenen Schweizer Banken sollen den USA ohne den Umweg über ein Amtshilfeverfahren die geforderten Kundendaten einfach aushändigen. Dass das nicht rechtens ist, ist dem Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern bewusst.
Die Herausgabe von Bankkundendaten wäre tatsächlich eine Verletzung des schweizerischen Bankgeheimnisses. Es kann also nicht darum gehen, dass man so praktisch en courant normal das machen würde.
Gegenwärtig sei der courant normal aber nicht gegeben und deshalb eine direkte Datenherausgabe der Bank an die US-Steuerbehörde legitim.
Zurzeit sind wir aber in einer absoluten Ausnahmesituation. Das Bundesgericht hat vor einem halben Jahr sogar mal eine Notrechtssituation akzeptiert. Ich denke, in dieser Situation muss man auch besondere Maßnahmen ergreifen.
Der Bund sieht das anders. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf hat wiederholt betont, dass man im aktuellen Fall mit rund einem Dutzend betroffener Schweizer Banken nicht Notrecht geltend machen werde. Also nicht wie damals bei der UBS. Sollten die Banken in einer Art Winkelried-Strategie die geforderten Daten ihrer Kunden direkt an die USA liefern, könne der Bund das nicht akzeptieren, sagt der Sprecher des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen, Mario Tuor.
Ja, die Regierung ist ja verpflichtet, dass die eigenen Gesetze eingehalten werden. Und wenn eine Bank Kundendaten direkt an eine ausländische Behörde liefern würde, wäre das klar ein Rechtsbruch und das kann man als Rechtsstaat nicht dulden.
Und gäbe es einmal Anzeichen für eine solche Lieferung, könne der Bund eine sogenannte Blocking Order beschließen, um eine Datenherausgabe zu verhindern. Die Idee einer direkten Herausgabe ist nicht ganz neu. Bereits 2008 haben die beiden damaligen UBS-Kapitäne Peter Kura und Marcel Rohner eine solche in Erwägung gezogen. Kura war überzeugt, dass das vertretbar gewesen wäre. Doch der UBS-Verwaltungsrat zog damals die Notbremse. Aus moralischer Sicht möge die Forderung durchaus vertretbar sein, meint Gunter Arzt, emeritierter Strafrechtsprofessor der Universität Bern. Für ihn wäre die Herausgabe der Daten aber aus strafrechtlicher Sicht ein äußerst fragwürdiges Signal gegen außen.
Es kann doch nicht Sinn des schweizerischen Strafrechts sein, den amerikanischen Behörden nahezulegen, möglichst starken Druck bis hin zur Todesstrafe für das Unternehmen zu erzeugen, um so der Bank eine Ausnahmeerlaubnis nach schweizerischem Recht als Ausweg zu verschaffen.
Für den Wirtschaftsrechtler Peter V. Kunz stellt sich die Frage anders.
Der Rechtsbruch entsteht nur deshalb, weil Illegalitäten oder mögliche Illegalitäten auf Seiten gewisser Banken erfolgt sind. Das ist aber nicht das Problem des Rechtsstaates Schweiz, sondern das Problem gewisser Banken, die sie selber lösen müssen.
In den Augen des Strafrechtlers Gunter Arzt ist der Konflikt aber sehr wohl zwischen zwei Staaten und ihren Rechtssystemen und nicht zwischen den Banken und den amerikanischen Steuerbehörden. Denn
weil die Bank durch Druck zu einem nach unserem Strafrecht unerlaubten Verhalten gebracht werden soll, müsste theoretisch die Verantwortung der Behörden der USA wegen Anstiftung zur Geheimnisverletzung nach unserem Recht diskutiert werden.
Dass die Schweiz die fehlbaren Banken mit einer strikten Auslegung des Schweizer Bankgeheimnisses schützt, behagt Wirtschaftsrechtler Kunz nicht. Er sieht den Fehler bei den Banken.
Hätte man aber die amerikanischen Rechte nicht verletzt, dann wäre heute auch diese Sandwich-Position nicht erfolgt.
Rechtsexperten beurteilen die Situation also unterschiedlich. Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen will sich aber nicht auf Experimente einlassen und sucht via Verhandlungsweg eine dauerhafte Lösung mit den USA. Egal welchen Ausgang der Steuerstreit nimmt, die Bankenbranche dürfte es am Ende einiges an Geld und auch an Prestige kosten.
Die Europäische Union versucht, die einseitige Abhängigkeit von Russlands Gas etwas zu verkleinern. Doch an der Ostsee wurde heute der Förderhahn in die andere Richtung gedreht. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel öffnete in einem kleinen Seebad in Mecklenburg-Vorpommern die Schleusen am größten Infrastrukturprojekt Europas, der Nord Stream Pipeline. Gas aus Sibirien fließt künftig durch die Pipeline direkt von Russland nach Westeuropa. Was den ebenfalls anwesenden russischen Präsidenten Medvedev geradezu ins Schwärmen brachte.
Ich bin mir gewiss, dass wir Russland und EU-Staaten noch viele hervorragende und exzellente Projekte haben, sowohl im Energiebereich als auch in anderen Bereichen. Und es uns möglich wird, alle Schwierigkeiten zu überbrücken. Wir haben eine helle Zukunft vor uns allen.
Mehr als 7 Milliarden Euro wurden in die Pipeline am Ostseegrund investiert. Was aber ist der Gegenwert? Ich fragte Professor Christian von Hirschhausen, Fachmann für Energiewirtschaft und Infrastrukturpolitik in Berlin.
Es gibt jetzt eine direkte Pipeline aus dem Raum Oblast Leningrad nach Nordostdeutschland und dann weiter nach Süddeutschland bzw. auch nach Westen weiter. Die Kapazitäten, die dort geschaffen werden, sind per se auch durch das bestehende System abbildbar, was auf dem Landweg nach Deutschland führt, führt daher nicht zu einer expliziten Steigerung der Versorgungssicherheit, weder von Deutschland noch von Mittel- oder Westeuropa. Der einzige Vorteil aus russischer Perspektive besteht in der direkten Verbindung mit dem deutschen und dem mitteleuropäischen Markt und damit natürlich auch ein Ausbau der Marktposition von Gazprom in diesem strategischen Markt.
Und aus deutscher Sicht ist dieser Vorteil der direkten Verbindung mit Russland ein gewichtiger?
Nein, das würde ich nicht so sehen. Die Gasversorgung Deutschlands aus Russland ist über die letzten 30 Jahre ununterbrochen gewesen. Von daher besteht aus deutscher Perspektive jetzt kein wesentlicher Nutzen.
Aber das war damals eines der Hauptargumente, eben zu sagen, diese unsicheren Länder dazwischen, Ukraine, Weißrussland beispielsweise, die kann man ausschalten mit dieser direkten Verbindung.
Ja, man hat heute, glaube ich, eine andere Sicht der Dinge. Zum einen, weil man festgestellt hat, dass der Transit auf dem Landwege ökonomisch günstiger ist und auch keine wesentlichen Versorgungsengpässe zur Folge gehabt hat. Aus der anderen Perspektive ist man heute, was Erdgasversorgungssicherheit angeht, wesentlich entspannter als noch vor 5 bis 10 Jahren. Das hängt damit zusammen, dass andere Länder große Mengen von Erdgas nach Europa bringen, die damals noch nicht so aktiv waren. Das bezieht sich sowohl auf Pipeline-Gas als auch auf Flüssiggas per Schiff transportiert, sodass sich die Diskussion Erdgasversorgungssicherheit eindeutig entspannt hat.
Heißt das denn, man würde dieses riesige Projekt, das heißt das größte Infrastrukturprojekt Europas, aus heutiger Sicht gar nicht mehr bauen?
Ich denke, aus heutiger Sicht würde man das nicht mehr angehen. Vielleicht geht dieses Ostsee-Pipeline-Projekt als das letzte Großprojekt in die Geschichte des europäischen Erdgasnetzes ein, was nicht heißt, dass nicht Länder wie Deutschland, aber auch die Schweiz auch in Zukunft noch Erdgas nutzen werden. Aber die Notwendigkeit, große Verbindungen zu weit entfernt liegenden Lieferländern zu produzieren, hat sich einfach wesentlich entspannt.
Es gibt die Energieversorgung, das ist das eine, es gibt die Politik. Was ist der Preis? Es gab Vorbehalte beim Bau im Ostseeraum, die Balten und die Polen fühlten sich politisch umgangen. Ist das ein großer und nachhaltiger Schaden?
Ich denke, die relativ starke und starre Ausrichtung auf Russland hat sicherlich der Integration jetzt der baltischen Länder nicht gut getan. Die Europäische Union hat sich mit dem Infrastrukturpaket, was vor 2 Wochen rausgekommen ist, verpflichtet, die baltischen Länder explizit in den europäischen Energiemarkt zu integrieren und versucht damit noch etwas zu kitten, was insbesondere durch die starke Fixierung auf Russland kaputt gegangen ist.
Auf der anderen Seite steht aus deutscher Sicht die Freundschaft zu Russland, ein Wert für sich, wie Schröder auch heute noch mal sagte an der Einweihung.
Das deutsch-russische Verhältnis ist traditionell ein sehr wichtiges. Das Erdgasgeschäft hat in diesem Verhältnis vom Erdgasröhrengeschäft in den 70er Jahren bis heute eine wichtige Rolle auch als Verbindungselement gespielt. Man darf aber auch nicht darüber hinwegsehen, dass es inzwischen eine andere, auch europäisch-globale Situation auf den Erdgasmärkten gibt, sodass die spezifische Partnerschaft mit Russland heute nicht mehr denselben Stellenwert hat, wie sie das noch vor 10 Jahren hatte.
Und obwohl es im Süden ein vergleichbares Projekt gibt, wie dieses, das von Schröder propagiert wurde, nämlich eins, das Berlusconi vorantreibt, ebenfalls als Freund Putin und von Gazprom, dass die Gasversorgung in Südeuropa aus Russland stärken soll?
Ja, zum einen muss man sagen, dass es sich um ein kleineres Projekt handelt. Zum zweiten ist der Raum Adria, Italien, auch bis zu Ihnen in die Schweiz, weniger gut angebunden an das europäische Netz. Und zum dritten würde man heute wahrscheinlich das Projekt auch nicht noch einmal so aufsetzen, wie es von Berlusconi und Putin aufgesetzt wurde.
Und dafür eher diesem alternativen Projekt den Vorrang geben, diesem Nabucco, das an Russland vorbeiführt und Europa eine russlandunabhängige Gasversorgung garantieren sollte?
Nabucco ist mit Sicherheit aus europäischer Perspektive ein wichtiges Projekt für Nabucco gilt aber auch, dass es sozusagen in potenziellen Wettbewerb steht mit anderen, einfacheren Lösungen. Man darf nicht vergessen, die Nordsee hat sich als ein sehr ergiebiger Erdgaslieferant entpuppt. Nordafrika steht bereit. Flüssiggasmengen kommen inzwischen sogar aus den USA. Und der einzige Engpass, auf den sich auch die europäische Sicherheitspolitik zurzeit fokussiert, ist Südosteuropa. Das heißt, dort gibt es tatsächlich noch Befürchtungen von einseitiger Abhängigkeit. Ansonsten gilt für den Rest der Union, dass das Thema nicht mehr den Stellenwert einnimmt wie noch vor 10 Jahren.
Sagt Professor Christian von Hirschhausen, Experte für Energiewirtschaft und Infrastrukturpolitik an der Technischen Universität in Berlin und Forschungsdirektor beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Zurück in den Knast. Abschreckung. Schluss mit der Kuscheljustiz. Unter diesen Schlagworten formierte sich in den letzten Monaten in der Schweiz eine breite Allianz gegen die bedingte Geldstrafe. Diese Buße, die erst vor wenigen Jahren eingeführt worden war, werde nicht wirklich als Strafe wahrgenommen, hieß es. Prompt will nun auch der Bundesrat diese Geldstrafe wieder abschaffen. Womöglich etwas vorschnell. Pascal Krauthammer.
Der Fahrer etwa, der angetrunken seinen Wagen lenkt, gerade er brauche von der Justiz eine deutliche Warnung, sind sich viele Strafverfolger einig. Eine bedingte Freiheitsstrafe sei für den fahrenden Trunkenbold sinnvoll und nötig. Nutzlos dagegen sei die neue bedingte Geldstrafe, sagen viele. Politiker, Juristinnen und besorgte Bürger, sie alle stützen in den vergangenen Monaten den Vorwurf, dass das neue Sanktionenrecht samt bedingter Geldstrafe keine abschreckende Wirkung habe. Selbst die frühere Justizministerin Evelyn Widmer-Stumpf kam vor 1,5 Jahren zum Schluss.
Sie hat überhaupt nicht gewirkt. Also Personen, die die bedingte Geldstrafe als Strafe auferlegt erhalten haben, haben das nie als Strafe empfunden.
Und auch der Vizepräsident der Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz, Hans-Jörg Käser, konnte sich mit der neuen Sanktion nicht anfreunden.
Weil diese bedingten Geldstrafen einfach keine präventive Wirkung haben.
Tatsächlich? Eine Untersuchung des Bundesamts für Statistik für die Jahre 2005 bis 2008, also für die Jahre vor der Einführung und nach der Einführung der bedingten Geldstrafe, kommt zu einem anderen Schluss. Trotz bedingter Geldstrafe haben die Statistiker in einer ersten Untersuchungsphase nämlich keine erhöhte Rückfahrgefahr entdecken können. Wörtlich heißt es:
Die Daten ergeben keine statistisch signifikanten Unterschiede, die darauf schließen lassen, dass das neue Sanktionenrecht die präventive Wirkung der strafrechtlichen Sanktionen verringert.
Gibt es auch bei gewissen Delikten statistisch mehr Rückfälle, wie beispielsweise bei Diebstahl, im Straßenverkehr, bei grober Verletzung der Verkehrsregeln, wurden die Täter weniger oft rückfällig. Der angetrunkene Fahrer, der mit einer bedingten Geldstrafe davongekommen ist, greift also nicht öfter unter Alkoholeinfluss zum Autoschlüssel, wie der betrunkene Fahrer, der früher mit einer bedingten Freiheitsstrafe abgeurteilt worden war. Für Strafrechtsprofessor und SP-Nationalrat Daniel Josic sind die Daten darum brisant, auch wenn das Ende der Geldstrafe politisch nur noch schwer aufzuhalten sei.
Die bedingte Geldstrafe hat einen sehr schweren Stand, die ist sehr stark unter Beschuss, von dem her wird es schwierig. Aber ich hoffe, dass jetzt mit diesen Zahlen eben möglicherweise die Politiker in den Kommissionen und im Parlament doch zur Einsicht kommen, dass man hier noch etwas zuwarten sollte, bevor man das ganze System wieder ändert, bis man eben gesicherte wissenschaftliche Grundlagen besitzt.
Die gegenwärtige Datenlage auf jeden Fall ist dünn. Dass das heutige Sanktionenrecht versagt, lässt sich derzeit kaum verifizieren, genauso wenig wie ausgeschlossen werden kann, dass zu einem späteren Zeitpunkt doch noch markante Unterschiede bei der Rückfallquote auftauchen.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit ungarischer Kultur und indischen Kamelen, zunächst aber mit Doping. Bei dem Thema denkt man an den Radsport etwa oder an Bodybuilding. Dabei verwenden viele Menschen auch im Alltag leistungssteigernde Mittel, auch illegale. Laut Studien greift in der Schweiz jeder 20. zu verbotenen Substanzen. Das führt oft zu Abhängigkeit, zu Schulden oder gar zur Entlassung. In Bern haben sich heute Fachleute getroffen, um über das Problem und Lösungswege zu sprechen. Raphael Vollmatt hat einen Betroffenen besucht.
Da haben wir Glücksgefühl. Man ist Touren, Hochtouren. Also man ist nicht normal, man ist nicht sich selbst. Oder?
Der junge Mann wirkt wach, nervös. Er ist modisch gekleidet, Schel im Haar. Ein südländischer Typ. 26 Jahre alt. Nennen wir ihn Ed. Bis vor 2 Monaten verkaufte Ed Aktien und er kaufte Kokain. Der Aktienhändler war kokainabhängig. Bei der Arbeit in einem kleineren Finanzunternehmen fiel er anfangs nicht negativ auf.
Beim letzten Arbeitsplatz ist halt dort innen sehr viel konsumiert worden. Von den höchsten Chefen anweg bis zu den Tiefen, alle haben fast konsumiert dort innen.
Das Kokain hat ihn verändert. Es habe ihn wacher, frischer gemacht, sagt er. Aber er sei auch unzuverlässig und launisch geworden.
Man nimmt es am Abend, oder? Und man denkt gar nicht mehr, was nachher dann passiert, oder? Das ist einfach in dem Moment, wo man einfach konsumieren, dann konsumiert man und am nächsten Tag ist es dann alles scheiße, macht man alles kaputt, macht man seine Stelle kaputt, macht man das Vertrauen kaputt mit dem Vorgesetzten, wenn man eigentlich nicht arbeiten geht, oder?
Kokain ist eine teure Droge. 10 Jahre lang konsumierte Ed das weiße Pulver. Er konnte sich finanzieren, weil er gut verdiente und weil er, der typische Händler, einen guten Deal machte.
Es ist schon sehr teuer, ja. Aber ich habe immer grosse Mengen gekauft, dann hat es halt Mengenrabatt gegeben.
Am Ende schnupfte Ed fast täglich Kokain. Seine Gesundheit und die Arbeit litten.
Man nimmt immer ab, man isst weniger und man hat keine Lust mehr zum Arbeiten. Oder? Mir ist halt so gewesen, dass ich dann nicht mehr konnte telefonieren, weil ich habe gestottert. Mich habe fast jede Woche gefehlt, kann man sagen. Und ja, das hat dann zum Kündigung geführt, ja.
Nach seiner Kündigung suchte Ed endlich professionelle Hilfe bei der ARUD, der Arbeitsgemeinschaft für einen risikoarmen Umgang mit Drogen in Zürich. Lars Stark ist dort der leitende Arzt. Er sagt, die meisten Patienten seiner Klinik seien kokainabhängig, wenige auch medikamentenabhängig.
Bei regelmäßigen oder phasenweise massivem Konsum führt es zu deutlichen psychischen Problemen, Beeinträchtigungen, vor allem zu starken Stimmungsschwankungen, aber auch zu sozialen Problemen. Das ganze Umfeld leidet darunter. Man verändert sich auch im Umgang mit seinem Umfeld. Deshalb liegen familiäre Probleme, aber auch finanzielle Probleme im Vordergrund als Auslöser, sich in eine Behandlung zu begeben.
Laut Studien nehmen 4% der Erwerbstätigen in der Schweiz leistungssteigende Mittel bei der Arbeit ein, also einer auf 20. Das werde zum Problem, sagt der Arzt. Die Behandlung laufe vor allem über Gespräche. Den Patienten müsse klar werden, dass sie ihr Denken ändern müssten, sagt Lars Stark.
Das Wichtige ist, die Kontrollmechanismen im Alltag zu stärken, um schrittweise die Kontrolle über den Substanzkonsum und über das Verlangen wiederzuerlangen. Das Wichtige ist, dass die Schädigung für den Alltag nicht mehr vorhanden ist.
Dem ehemaligen Aktienverkäufer Ed hat die Behandlung sehr geholfen.
Ich bin sehr froh, dass ich dort bin. Ich habe jetzt sehr gute Fortschritte gemacht. Seit 2 Monaten bin ich clean und werde es auch weiterhin bleiben. Also ich nehme gar keine Substanz mehr.
Momentan befindet sich der junge Mann im Hoch, trotz Arbeitslosigkeit.
Ich fühle mich jetzt viel wohler, ich fühle mich viel besser, ich mache jetzt mehr Sport. Weil dann eine Beschäftigung komme ich nicht auf die Idee, dass ich Drogen konsumiere. Kann ich sehen, wie Fortschritt das mein Körper macht oder mit dem Fitness.
Jetzt sucht Ed eine neue Stelle, am liebsten wieder im Verkauf, aber nicht mehr im Aktienhandel. Der ist ihm heute zu stressig. Seine Zukunft sieht der 26-Jährige positiv. Doch die Bewährung wartet erst. Ed muss dem Lockruf des Kokains widerstehen. Keine einfache Aufgabe. Und dennoch, Ed freut sich auf sein neues Leben.
Ich habe ja noch mein Leben vor mir, also kann ich das noch leben ohne Drogen. Oder kann ich mal das Leben noch geniessen.
In Budapest wurde der bekennende Antisemit und Rechtsextremist István Csurka zum Intendanten eines Theaters berufen. Ohnehin verkommt in Ungarn die Kultur immer mehr zum politischen Spielball. Die nationalkonservative Regierung vergibt Unterstützungsbeiträge nach politischen Kriterien. Trotzdem fällt der Protest gegen die neue Kulturpolitik erstaunlich lau aus. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Nein, sagt Béla Pinter, Csurkas Berufung zum Intendanten des neuen Theaters in Budapest sei nicht hinnehmbar.
De ne, hát ez nyilván az egyértelmű, tehát itt ezzel, hogy a Dörnert és Csurkát kinevezték az újszázon, nyilván itt ez egy új...
Hier sei eine Grenze überschritten worden, denn Churka sei nicht einfach ein gewöhnlicher Rechter, sondern ein rechtsradikaler, rassistischer Fanatiker. Bela Pinter, ein hagerer Mitvierziger, der schnell denkt und spricht, gehört zu den renommiertesten Theaterregisseuren der Budapester freien Szene. Als freiheitsliebender Künstler beobachte er mit Sorge, wie Ausgrenzung, Aggression gegen Minderheiten und Intoleranz in Ungarn auf dem Vormarsch seien. Ein Theater in die Hände eines Mannes wie István Churka zu legen, sei in dieser Situation fatal. Churka, der vor Jahren für die Rechtsextremen im Parlament saß, hat angekündigt, in seinem Theater mit der, Zitat, krankhaften liberalen Hegemonie aufzuräumen und nationales Theater machen zu wollen. Auch selbstgeschriebene neue Stücke sollen inszeniert werden. Er verstehe das als Dienst am Vaterland, denn eine gesunde Nation brauche eine eigene Theaterkultur. Da sträuben sich bei Bela Pinter die Nackenhaare, wenn er derartiges hört. Wer will solches Theater sehen, fragt er. Kein Mensch mit einem gesunden Verstand würde dahin gehen. Vielleicht würde man das Publikum mit Bussen aus der Provinz herankarren oder Schulklassen zum Theaterbesuch nötigen, aber diese Leute kämen einmal und nie wieder. Die Ernennung Churkas zum Theaterintendanten hat der Budapester Bürgermeister István Tarlos zu verantworten, ein enger Freund des nationalkonservativen Regierungschefs Orbán. Die Berufung passt zur jüngsten Praxis der Machthaber, ihr politisches Projekt der nationalen Wiedergeburt mit Hilfe der Kultur voranzutreiben. Seit der Machtübernahme Orbáns vor anderthalb Jahren bleiben die Kultureinrichtungen von staatlicher Einmischung nicht verschont. So wurden etwa die leitenden Funktionen bei der Staatsoper, bei der Nationalen Kulturstiftung, bei der Filmförderung sowie bei verschiedenen Theatern und wissenschaftlichen Einrichtungen umbesetzt. Und zwar nicht nur in den höchsten Chargen, wie der Kulturmanager Christian Gratscher beobachtet hat.
Sie tauschen mittlerweile sukzessive nicht nur das gehobene und obere Management von Kultureinrichtungen, sondern auch das mittlere Management. Das ist schon sehr bemerkenswert. Sie haben auf jeden Fall den Wandel verschärft, den Wechsel verschärft.
Die künstlerische Freiheit sei gefährdet in Ungarn. Umso erstaunlicher, dass sich so wenig Widerstand regt. Auf die schleichende Aushöhlung der Kultur durch die Regierung haben zwar schon vor Monaten einige prominente Künstlerinnen und Künstler in einem Aufruf hingewiesen und gegen die Berufung des rechtsextremen Churka zum Theaterintendanten wurde eine Petition verfasst. Außerdem kam es zu Demonstrationen, aber ein richtiger Aufschrei sei nicht zu vernehmen, sagt Kulturmanager Gratscha.
Das findet in meinen Augen nicht genügend statt. Das würde ich mir sehr wünschen. Die Problematik besteht darin, dass es sehr wenige gibt, die seitens der Intellektuellen sich einbringen. Die meisten haben Angst, dass sie durch eine klare Position ihre eigene Karriere gefährden. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Fundamentale Kritik am System können sich nur international bekannte Größen leisten. Schriftsteller wie George Conrad oder Peter Nadasch, der Pianist András Schiff, die Philosophin Agnes Scheller, der Filmer Bélatar, sie wagen sich zu opponieren, weil sie nicht auf den ungarischen Markt angewiesen sind. Denn die Kultur lebt in Ungarn praktisch ausschließlich vom Staat. Wer den Mund aufmache, dem werde der Geldhahn zugedreht, sagt Theaterregisseur Bela Pinter.
Abszolút, abszolút hiányzik. Tehát Magyarországon csak a magyarországi színházak, még a közszínházak is csak az állami támogatásból.
In der ungarischen Kultur sei ein Mäzenatentum wie im Westen praktisch unbekannt. Man sei als Künstler dem Staat auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Pinters Ensemble wurden die Zuwendungen auf die neue Saison hin gekürzt. Die freie Szene leidet ohnehin am meisten, aber auch der etablierte Kulturbetrieb ist betroffen. Das Kulturbudget wurde um gut 150 Millionen Franken reduziert. Willkürlichen Streichungen stehen Umschichtungen gegenüber, etwa um ungarische Kultur jenseits der Grenzen zu fördern, im rumänischen Siebenbürgen oder in der Slowakei zum Beispiel. Denn zum Regierungsprojekt der nationalen Wiedergeburt gehört der Einbezug aller ethnischen Magyaren.
In diesen Tagen feilschen, kaufen und verkaufen Tausende von Bauern und Viehhändlern Dromedare und Pferde in der Wüstenstadt Pushkar im indischen Bundesstaat Rajasthan. Der Pushkar-Kamelmarkt gehört zu den größten weltweit. Er ist genauso ein Viehmarkt wie Touristenattraktion und Religionsfest. Karin Wenger hat den Gäulen ins Maul geschaut.
Manche haben gelbe abstehende Zähne, gar Zahnlücken. Andere wiederum haben hängende Unterlippen. Diese hässlichen Dromedare haben wenig Chancen, ihren Besitzer zu wechseln. Das zweijährige Dromedar jedoch, das der alte Jagdish gekauft hat, sieht makellos aus mit seinen Sternmustern im getrimmten Fell, den betörenden Augen und klingenden Glöckchen um den Hals. 30.000 Rupien, rund 550 Franken, hat Jagdish für das Prachtstier ausgegeben. Er werde das Dromedar in sein Dorf zurückbringen, pflegen und hegen, und nächstes Jahr werde er es für den doppelten Preis wieder verkaufen. Der Alte kauert am Boden, auf dem Kopf trägt er einen pink-rosa Turban, um die dünnen Beine hängen weiße Plodderhosen. Jagdish ist Bauer. Mit anderen Männern ist er aus seinem Dorf angereist. Alle haben hier in ein junges Dromedar investiert, das sie später teuer verkaufen wollen. Als Nebenerwerb und aus Liebhaberei. Denn die schwere Feldarbeit verrichten sie immer mehr mit dem Traktor. Die Mechanisierung der Landwirtschaft ist jedoch nur ein Grund, weshalb es dieses Jahr weniger Dromedare in Pushkar zu kaufen gibt. Im vergangenen Jahr seien ca. 15.000 Dromedare zum Verkauf gestanden. Dieses Jahr seien es noch ca. 11.000, sagt Bolendra Singh Chundawat, der aus Udaipur angereist ist und sich zwei Pferde gekauft hat.
Why less camels this year? Because this year we have got very good monsoon, especially in the desert part of Rajasthan.
Reichlicher Monsunregen auch in der Wüste Rajasthans, das sei der Hauptgrund, dass es dieses Jahr weniger Dromedare auf dem Markt gebe. Die Bauern und Schäfer hätten also genügend Grünzeug, um ihre Herden zu versorgen. Im vergangenen Jahr sei der Monsun schlecht gewesen, deshalb hätten die Bauern ein Tier verkauft, um mit dem Geld das Futter für die restlichen kaufen zu können. Während die Zahl der Dromedare an der Pushkar-Mela abnimmt, nimmt jene der Pferde zu. Begehrt sind vor allem die Marwari-Pferde aus Rajasthan, bekannt für ihre kunstvoll gebogenen Ohrspitzen. Es war jedoch kein Marwari-Pferd, sondern Badel, der Nukra-Schimmel mit den blauen Augen aus dem Bundesstaat Punjab, der den Preis für das größte Pferd auf dem Markt gewonnen hat. Der zweijährige Hengst steht auf Hochglanz getrimmt wie ein Sportwagen neben seinem Besitzer Karin Palsedu. Beide lassen sich gerne fotografieren.
The people over here have quoted us 75 lakhs Indian currency. We are not selling it. People are quoting for us.
75 Lakh Rupien, ca. 140.000 Franken, sei ihm für seinen Hengst geboten worden. Aber den würde er nicht verkaufen, sagt Züchter Karin, der mit 30 Pferden angereist ist. Pferde wie sein Prachtstück Badel brauche er hier nur für die Show. Das sei gute Werbung für seinen Stall. Andere verkaufe er an andere Züchter. Wer bei Karin Sedu einkaufen will, startet mit rund 900 Franken. Das teuerste Pferd kostet 250.000 Franken. Laut dem Landwirtschaftsdepartement wechseln Dromedare im Wert von ca. 500.000 Franken in den 10 Markttagen die Besitzer in Pushkar. Zählt man die Pferde dazu, steigt der Umsatz gar auf über 1 Million Franken. In Pushkar werden jedoch nicht nur Tiere gehandelt. Hier steht auch der Tempel des hinduistischen Gottes Brahma, dem Erschaffer der Welt. Es heißt, wer sich in der Vollmondnacht des Monats November im See wasche, der werde befreit von allen Sünden. Auch deshalb pilgern in diesen Tagen Zehntausende nach Pushkar. So billig wird man selten seine Sünden los. Aber die Bedeutung des einst so wichtigen hinduistischen Festes habe sich verändert, sagt Ram Nivas Chat, der Chef des landwirtschaftlichen Entwicklungsdepartements.
Oh yes, it is changing from Holi Mela to tourism and commercial Mela.
Der Kamelmarkt habe sich von einem religiösen Fest zu einem kommerziellen entwickelt und sei eine Haupttouristenattraktion des Bundesstaates geworden. 20 bis 30.000 ausländische Touristen kämen jedes Jahr, dazu mehrere 100.000 Inder. Doch auch wenn die Barden gegen den Lärm anzusingen versuchen, das akustische Sagen, haben hier immer noch die Pferde und Dromedare.
K.
Karin Wenger war für uns in Puschka auf dem Markt. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser und für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.